Tanz mal drüber nach. Von dem Dance Emotions Fell Schneider.
Ja, servus Leute, willkommen zu Hashtag Tanz mal drüber nach, eine neue Folge, man glaubt es kaum. Mein Name ist Dominik und mein Funfact für heute ist tatsächlich ein wenig trauriger, und zwar, seitdem ich bei der Tanzgruppe bin, bin ich vom überhaupt nicht Trinker zum regelmäßigen Hugo-Konsumierer geworden.
Ganz toll. Mein Name ist Maria, heute sind wir nur zu zweit unterwegs. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt? Und mein Funfact des heutigen Tages ist, dass wenn wir neue Schritte im Training lernen, ich immer jeden Schritt ganz genau und perfekt sofort lernen will. Also das heißt, ich möchte meine Mimik direkt genau wissen, wie die zu sein hat. Ich möchte genau wissen, wie meine Hände zu sein haben, ob die zusammengeschlossen in Fäusten sind oder sonst irgendwas. Ich muss immer jeden Tanzschritt von Anfang an ganz perfekt können.
Ja, und du hast mich damit angesteckt. Vielen Dank. falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Maria und ich, wir sind beide mehr oder weniger freiwillig verheiratet.
Das kommt vom Anfang welcher Seite.
Ja, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Maria und ich, wir sind ein Paar, wir leiten das Ganze hier mit dem Podcast und wir sind auf jeden Fall da schon ziemlich hyped drauf gewesen. Ich am Anfang ein bisschen mehr als sie. Und erzähl mal, wie du überhaupt zu den Demenz-Emotions gekommen bist.
Ja, also meine Tanzgeschichte fängt mega früh an. Ich habe angefangen mit 4 Jahren Ballett zu tanzen, das über 20 Jahre lang. Ich habe ganz normal angefangen, in der Grundschule dann im Showtanz zu starten. Erstmal nur im Dorf, bei Karnevalsveranstaltungen, damals noch integriert in unseren Möhnenverein.
Was ist denn der Möhnenball? Erklär mal.
Ja, also der Möhnenball, das ist halt die Veranstaltung beim Möhnenverein. Die ist in Welschnaudorf immer an Schwerdonnerstag. Da haben wir auch jahrelang unser Debüt gegeben, jedes Jahr für jede Saison. Und haben auch nicht viel mehr gemacht, als nur Karnevalsauftritte zu tanzen. Klar, wir waren auch noch sehr klein, wir waren Kinder, das war in der Grundschule. Das ging ja eigentlich übers Plättchen, wurde es ganz klassisch ausgeschrieben. Das ist auch was, das kann ich jetzt jedem Verein, der eine Kindertanzgruppe hat, immer noch ans Herz legen. Schreibt, wenn ihr ein Probetraining macht, das immer ins Plättchen, weil Eltern oder Großeltern, die blättern immer noch mal sehr gerne durch. Und wenn dann Probetraining da ausgeschrieben ist, erreicht das gerade im Dorf doch viel mehr Leute, als es über Facebook oder Instagram oder so zu verbreiten.
Ja.
Genau, so bin ich damals dann in die
Tinder-Tanzgruppe.
Nein, so schlimm ist es nicht. In die Kindertanzgruppe reingekommen. getindert wird hier nicht. Genau. Und dann habe ich da einige Jahre getanzt, habe dann zwischenzeitlich mal komplett aufgehört und bin seit Tag 1 der Dance Emotions ein Mitglied. Das ist damals so gekommen. Ich habe angefangen zu studieren. Und meine beste Freundin, die Trainerin der Dance Emotions, die Anne, die hat dasselbe studiert wie ich. Und so haben wir uns nach einigen Jahren, wo sie eigentlich immer meine beste Freundin war und wir uns eine Zeit lang wegen der Schule nicht so oft gesehen haben, da haben wir uns auf einmal mehr gesehen und sie wollte die Tanzgruppe gründen. Unter anderem als Jugendtanzgruppe wegen ihrer kleinen Schwester, die sonst abgewandert wäre aus dem Dorf.
Aber damals hieß sie doch noch anders.
Nein, wir hießen damals, also da haben wir dann die Dance Emotions gegründet. Und da bin ich dann auch dazugekommen. Das waren vorher die Street Dancer, das war eine Kinderjugendgruppe. Und genau, sie hat dann die Dance Emotions gegründet, zusammen mit vielen anderen Jugendlichen zwischen 14 und 20. Ja, und dann hat sie gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte, weil sie wollte auch sehr gerne mittanzen. Und sie war mit Abstand die Älteste. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mal versuchen. Und dann haben wir die Dance Emotions aufgebaut mit allem drum und dran, mit Namensfindung, mit Logofindung, ja, eigentlich mit allem. Also wir haben sehr klein angefangen, sehr einfach.
Aber ihr habt das schon ziemlich professionell aufgezogen, muss man schon sagen.
Ja, das ist aber über die Jahre gewachsen, auf jeden Fall. Es war nicht von Anfang an so professionell, wie es jetzt heute ist. Wir haben ja auch erst nach Jahren angefangen, RKK zu tanzen. Da ist es von der Professionalität her auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück in die Höhe gewachsen, würde ich sagen.
Ja, und einmal deutscher Meister, das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel
genau,
wert, sage ich
also
jetzt mal, auch wenn ihr es so früh macht.
Ja, also das ist auf jeden Fall das Highlight meiner bisherigen Tanzkarriere.
Da kann man auf jeden Fall stolz drauf sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin super stolz drauf. Ich habe damals meinen Papa, glaube ich, sehr stolz gemacht. Mein Papa ist auch deutscher Meister, aber nicht im Tanzen, in einem komplett anderen Sport. Der ist deutscher Meister im Bodybuilding. Und als ich dann die zweite in der Familie war mit einem deutschen Meistertitel, war er, glaube ich, auch sehr stolz auf mich.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Tochter, deutscher Meister, Vater, deutscher Meister. Also
ja, wir sind eine sportliche Familie.
Eine sehr sportliche Familie. Ja, und wie ich da überhaupt reingeraten bin, sage ich jetzt mal, das kann ich direkt so offen und ehrlich zu dir sagen, durch dich. Ich war, als ich Maria kennengelernt habe, oder eher gesagt, wo wir frisch zusammengekommen sind, das ein oder andere Mal beim Training dabei. Meine ersten Berührungspunkte hatte ich tatsächlich im Zumba gehabt, also Kurse gegeben in einem Fitnessstudio, dass ich mich da vorne hingestellt habe und mit den Leuten mal so ein bisschen rumgeschakert habe. Das war meine erste Tanzerfahrung. Hab dann auch immer wieder Feedback bekommen, so von wegen, ja, du bist ein Kerl, du kannst ziemlich gut mit den Hüften schwingen, du kannst ziemlich gut tanzen. Da dachte ich mir so, hä, toll, danke.
Ja, Hintern wackeln kannst du wirklich gut.
Ja, jedenfalls, dann habe ich mal eine Zeit lang nicht getanzt und dann habe ich Maria kennengelernt, bin dann halt das ein oder andere Mal zum Training mitgekommen und ja, dann hat mir das schon ziemlich gut gefallen, auch gerade das mit den ganzen Hebungen und mit den ganzen Würfen, die ihr da gemacht habt, damals beim Tiki-Tanz war ich ja dabei, das hat richtig imponiert und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ey Schatz, weißt du was, ich glaube, ich mache mit. Und dann hat sie mich direkt schon mal vorgewarnt, so von wegen, ja, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und manchmal muss ich auch wirklich sagen, ja, ich hätte besser auf sie hören sollen, aber es ist seit nach dem ersten Auftritt in Herschbach schon irgendwie eine Droge geworden. Also, als ich das erste Mal auf der Bühne gestanden habe, da war das so ein komplett anderes Feeling, so ein... Du weißt dann, wofür du halt trainiert hast. Und das hat schon ziemlich Spaß gemacht. Also das ganze Training so vorher drumrum, das war so ganz nett und auch immer wieder cool. Und auch die Leute sind richtig cool. Also auf jeden Fall nochmal Shoutout an die gesamten Dance Emotions. Ihr seid wirklich, wirklich geil. Also es macht auch richtig Spaß als Newcomer, sage ich jetzt mal, mit euch zu trainieren. Und ich hoffe, dass es halt auch noch einige Jahre weiterhin bestehen wird. Aber ich will euch nicht weiter langweilen. Wir wollen euch nicht weiter langweilen. Wir gehen nämlich direkt schon mal auf das erste Thema ein, beziehungsweise wir knüpfen da auch direkt auf die letzte Folge an. Und zwar hatten wir ja eine Umfrage gestartet. Welcher der Jobs, die man beim Tanzen, welcher der Position am, ja, verletzungsreichsten sind? Und lasst euch da einfach mal die Zahlen auf der Zunge zergehen. Für den Flyer haben 60% abgestimmt, für die Base 27% und die restlichen Prozent dann für die anderen Positionen, also Tänzerin bzw. Deko.
Ja, und was mich sehr interessiert hat, war, dass ihr überhaupt nicht für Schnitte abgestimmt habt. Dabei ist Schnitte... ja, eine Mischung aus Flyer und Base, also steht oben und muss heben, hat also eigentlich beide Verletzungsrisiken. Ja, ich denke, es ist naheliegend, warum so viele für Flyer gestimmt haben. Ich denke auch, dass die größten Verletzungsrisiken, was Unfälle angeht, auf jeden Fall der Flyer trägt. Wenn er fällt, verletzt er sich böse. Wir haben aber für die Base eine sehr interessante Nachricht von Anna über Instagram erhalten. Lies sie doch einfach mal vor.
Ja, und zwar die Nachricht lautet, selbst wenn die Hebungen sicher stehen, tragen die Bases oft die Verletzungen davon. Bandscheibenvorfälle sind bei uns nicht selten.
Ja, genau. Jetzt weißt du als Physiotherapeut ja mit Sicherheit, wie das kommen kann, dass viele Bandscheibenvorfälle, Bandscheibenverletzungen entstehen.
Durchaus.
Und du kannst mit Sicherheit auch unseren Zuhörern sagen, wie man da vielleicht ein bisschen präventiv dran gehen kann.
Also zum einen ist es natürlich so, hier, ich will keine Pauschalempfehlungen geben. Ne? Jeder ist irgendwie individuell. Und wenn man zum Beispiel an der Hypermobilität leidet, also wenn man halt sehr, ja, flexibel ist, sage ich jetzt mal, in den Gelenken, dann hat man eine komplett andere Problematik als jemand, der keine Ahnung, eher so noch nie Sport gemacht hat, unfit ist und auf dem Sessel sitzt und eigentlich den ganzen Tag nur sitzt. Also wendet das bitte, bitte, bitte nur auf eurer sportlichen Ebene an, sage ich jetzt mal, und nicht auf irgendwie eure Freunde, Verwandte, Familie, die mit eurem Sport überhaupt nichts zu tun haben. Da muss ich Anna auch definitiv recht geben. Also Bandscheibenvorfälle oder beziehungsweise diese langfristigen Verletzungen treffen halt eher die Bases. Das sehe ich auch bei uns auf der Tanzgruppe. Und ich kann ganz ehrlich sagen, die ganzen präventiven Maßnahmen ist einfach nur Stabilität. Stabilität, Stabilität, Stabilität. Was ich damit meine, ist, dass ihr euch halt immer mal wieder bewusst machen müsst, dass ihr ja euch aufrichtet beim Sitzen, wenn ihr eine längere Zeit gesessen habt. Dass wenn ihr zum Beispiel im Fitnessstudio seid, dass ihr hin und wieder mal ein bisschen mehr Fokus auf eine Grundstabilität setzt.
So, aber jetzt ist ja auch nicht jeder unbedingt im Fitnessstudio angemeldet.
Nee, das will ich auch damit gar nicht sagen. Aber jetzt gerade auch für die, die es zum Beispiel machen, setzt euch einfach mal eine Langhantelstange auf den Rücken, bleibt einfach damit mal kurz stehen, macht vielleicht einen kleinen Squat oder bleibt in dieser vorgebeugten Position, aber haltet wirklich eure Wirbelsäule immer wieder gerade. Genau dasselbe kann man aber auch ohne machen beispielsweise. Da kann man sich gegen eine Wand stellen, Arme hoch, die Beine gegen die Wand und dann einfach mal die komplette Wirbelsäule aufrichten. Vielleicht ein bisschen Bauchspannung mit reinbringen und so weiter und so fort. Einfach diese, ja, ich sage jetzt mal Grundstabilität schulen. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen fachlicher eingehen, aber das will erstens keiner hören und zweitens hat das auch ganz, ganz viel mit Beckenbodentraining zu tun. Und
genau, also wir brauchen jetzt eigentlich eher praktische Übungen. Was kannst du empfehlen, zum Beispiel für ein Warm-up vor dem Tanztraining, um dem ein bisschen vorzubeugen?
Also ein Warm-up-Training würde ich generell empfehlen, dass man da einfach mal so kleine statische beziehungsweise auch, ja, teilweise auch dynamische Übungen anbietet, wie jetzt zum Beispiel, ja, wie schon erwähnt, Squats, also Kniebeugen, Ausfallschritte möglicherweise oder beziehungsweise auch im Stehen Butterfly mit angewickelten Armen beispielsweise oder dass ihr euch einfach mal komplett mit durchgestreckten Beinen hinstellt, Beine parallel zueinander und dann einfach mit dem Becken mal nach vorne kippt, die Wirbelsäule aufgerichtet haltet und den Kopf gerade haltet. Wie gesagt, es sind jetzt alles Übungen. Ich kann euch tausende Übungen nennen. Letzten Endes, man muss halt auch gucken wegen der Übungsausführung, wegen der Technik und so weiter und so fort. Also guckt euch auf jeden Fall ein paar Übungen auf YouTube an. Dort findet man hin und wieder mal gute Physio-Übungen, die man halt dann auch ins Tanztraining mit implementieren kann. Auch gute Stabilitätstrainings bzw. Übungen, auch gerade hier für Bases, für Wirbelsäulengymnastik. Einfach da einfach mal nachgucken, Wirbelsäulentraining, Wirbelsäulenstabilität, Grundstabilität, Schulen und so weiter und so fort. Und da werdet ihr auch auf jeden Fall fündig.
Genau, also ich denke, summa summarum kann man da sagen, achtet darauf, dass ihr vielleicht immer ein kleines Aufwärmtraining macht. Das ist gut für die Basis, wenn ihr viel Muskelkraft stärkt, wenn ihr eure Stabilität stärkt. Und das Warm-up ist natürlich auch gut für unsere Flyer, dass sie sich eben, wenn sie fliegen, wenn sie irgendwelche Spagatsprünge machen müssen oder sowas, dass sie einfach gut aufgewärmt sind, dass sie sich auch dehnen können, ohne sich irgendeine Zerrung zuzuziehen, weil auch das passiert sehr häufig.
Was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, gerade bei RKK, so viele Funke-Mariechen, also Gardetänzerinnen, haben Knieschienen beziehungsweise hier diese Bandagen an. Und das sehe ich auch bei unserer Tanzgruppe häufig oder relativ häufig, dass halt viele diese Bandagen brauchen, weil die schon Probleme mit den Knien haben im sehr jungen Alter. Und da kann ich auch definitiv nur sagen, sucht euch einen guten Physio. Nicht alle können zu mir kommen. und macht da auch auf jeden Fall genau dasselbe wie für die Wirbelsäule, also wirklich Stabilitätstraining. Ein guter Physio wird euch da auch auf jeden Fall anleiten, dass ihr da euch komplett ausrichtet oder ausrichten könnt. Und dann seid ihr auch erstens stabiler, wie es der Name schon sagt, wer hätte es gedacht, aber auch natürlich ein bisschen sicherer in euren Hebungen, ein bisschen sicherer, ein bisschen stabiler auch in den ganzen Dingen beim Tanzen, dass euch das Knie nicht wegknickt, dass ihr nicht umknickt mit den Füßen und so weiter und so fort, weil das ist nämlich auch ein ziemlich häufiges Problem und da musste man vielleicht das auch so an der Wurzel packen.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Hebung. Jetzt habe ich eine Frage an dich.
Ja.
Was ist deine liebste Hebefigur?
Meine?
Ja.
Oh Gott, da habe ich jetzt pauschal keine Antwort parat. Aber ich denke, ich schließe mich da so ein bisschen der Chrissy an. Und zwar ist es der Dreistöckige. Weil jedes Mal, wenn wir einen dreistöckigen aufbauen auf einen Auftritt und der steht dann, mein Vordermann oder meine Vorderfrau eher gesagt, die Denine, erstmal schöne Grüße, und ich, wir grinsen uns immer so richtig schelmisch an, sage ich jetzt mal. So im Sinne von, ja, steht, geil. Und dann kann es weitergehen. Und das gibt dann nochmal so einen richtigen Motivationsboost. Aber welche ich persönlich am liebsten durchführe, das ist halt ein Chase. Also ein Elevator, sagen wir es mal so. Weil der ja meistens am sichersten steht und man den halt auch als Grundbasis für viele, viele Dinge nutzen kann. Und ich finde das schon sehr, sehr cool.
Also ich glaube, wir müssen an der Stelle mal einen kleinen Insight teilen. Bei uns heißt der Elevator Chase. Das hat eigentlich nur einen Grund. Wir haben in unserem allerersten Dance Emotions Tanz diese Hebefigur zum ersten Mal alle gemacht und haben versucht, sie in Eigenregie zu lernen. Und das ist passiert. Wir wollten sie einbauen in dem Lied, das hieß The Chase. Und seitdem ist es halt unsere Chase-Hebefigur.
Das hat aber nichts mit Jagen zu tun. Nein. Ne? Das ist schon mal
genau,
logisch.
Genau, das war unser Indianer-Tanz. Da haben wir die angefangen zu lernen. Und deshalb heißt die halt bei uns gruppenintern Chase. Genau. Ja.
Ja, genau. Dann knüpfen wir auch da an die nächste Frage an. Beziehungsweise auch da wieder von der letzten Folge. Und zwar sind wir auf das Thema bei der letzten Folge von den Wertungskriterien eingegangen. Und da hat meine Frau auch auf jeden Fall wieder den Wertungsbogen, den guten alten, ausgepackt. Das letzte Mal haben wir das Thema besprochen wegen dem, ja, Thema.
Genau.
Wer hätte es gedacht?
Das Thema des Tanzes. Was vertanze ich eigentlich, ist
genau
die große Frage.
Und wie viele Punkte es darauf gibt. Jetzt knüpfen wir an mit
Kostüm und Make-up. Also, ihr habt euch für ein schönes Thema entschieden.
Star Wars?
Beispielsweise, jetzt braucht ihr ein Kostüm und ein Make-up.
Baby Yoda.
So, das würde jetzt nicht ganz passen, aber nur, wenn du wirklich tief drin bist.
Okay.
Baby Yoda ist ja für Mandalorian und nicht für Star Wars.
Ja.
Ja, siehst du? Schon geloost.
Ja, okay.
So.
Schade.
Also, ihr habt jetzt ein tolles Thema und ihr braucht noch Kostüm und Make-up. Ganz wichtig beim Kostüm ist zum Beispiel, dass das Kostüm, das macht einen Riesenunterschied, ob ihr es selbst gemacht habt oder habt machen lassen. Das heißt extra, ganz speziell auf euch, zugeschnittenes Tanzkostüm. Ein Tanzkostüm besteht meistens aus einem anderen Stoff. Das ist so dehnbarer Lycra-Stoff. Der ist dann bedruckt, der kann glänzen, der kann glitzern, der kann Pailletten haben. Dazu passend ist auch meistens ein Kopfschmuck eine sehr gute Idee. Das haben wir fast immer. Wir tragen eigentlich immer Perücken oder Haarteile oder irgendwelche Helme, damit alle gleich aussehen. Das kann ich jedem ans Herz legen, gerade wenn ihr Mädels habt mit vielen unterschiedlichen Haarfarben oder sehr unterschiedlichen Haarlängen. Es wirkt auf der Bühne einfach super gut, wenn alle sehr gleich aussehen. Dementsprechend haben wir meistens ein Thema, wo alle dasselbe Kostüm tragen. Wir haben noch nie ein Thema gehabt, wo irgendjemand kostümmäßig aus der Reihe gefallen ist und was anderes getragen hat als der Rest. Vielleicht über eine kurze Zeit mit Kostümteilen, die man ablegt. Es wirkt aber einfach, wenn man tanzt, viel synchroner. Und gerade in einer großen Gruppe einfach besser, wenn alle dasselbe Kostüm tragen.
Wie witzig wäre das denn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wenn so ein Männerballett einfach mal mit so vielen verschiedenen Borat-Anzügen auf die Bühne kommt.
Das ist auch wirklich wunderschön im Sinne von, das will niemand sehen.
Oh.
Du darfst gerne an Karneval mal mit dem Borat-Anzug laufen.
Okay.
Kein Problem.
Okay, alles
klar.
Darfst
du gerne machen.
Cool.
Ich war ja auch schon mal für die Idee, dass wir eine neue Kategorie einführen.
Was denn?
Nackttanz. Also wir tanzen einfach ohne Kostüm alle.
Mhm.
Alle nackt.
Mhm. Dann ist es nicht RKK, sondern FKK.
Genau, das war die Idee. Naja, genau, also wenn man beim Kostüm, aber was auch sehr wichtig ist, das kann man auch in den Nackttanz implementieren, wäre dann das Make-up.
Aha.
Viele Tanzgruppen denken, wenn sie ein aufwendiges Kostüm haben, brauchen sie ein weniger aufwendiges Make-up. Das stimmt nicht. Wichtig ist, dass eigentlich beides sehr auffällig ist, weil es gehört einfach zum Showtanz dazu.
Viele Grüße an Karden, an Dance Factory Karden und habt, an Passion.
Genau, also, ihr das habt ist beides geil. Geile Kostüme geil. Und geiles Make-up.
Ja.
Sehr zu empfehlen, wer die Dance Factory aus Karden oder die Passion aus Ransbach nicht kennt. Schaut euch auf Instagram die Bilder von denen an. Wahnsinns-Make-up, Wahnsinns-Kostüme.
Wahnsinns-Leute.
Ja, super inspirierend. Guckt euch das an. Das hat eine Bühnenwirkung, die ist ohnegleichen. Und das ist sehr gut. Sowas würde in den Wertungskriterien natürlich auch eine volle Punktzahl auf Make-up und Kostüm geben.
Korrekt.
So, jetzt hat das Kostüm noch eine Besonderheit. Das Make-up kriegt bei uns eigentlich immer eine volle Punktzahl, wenn es wirklich aufwendig und schön gemacht ist.
Mhm.
So ein Larifari-Make-up gibt dann halt vielleicht nur einen Punkt. Ne?
Was definierst du denn als Larifari-Make-up?
Ja, also für mich ist ein Larifari-Make-up, ist, wir machen ein paar Striche ins Gesicht und machen Lippenstift drauf. Das ist okay für, ja, sag ich mal, eine Tanzgruppe, die erstens nicht oft tanzt, das heißt, die auch einfach kein Geld ausgeben möchte für ein sehr aufwendiges Make-up, aber ab dem Moment, wo man auf Turniere geht, klar, da braucht man auch einfach schon Make-up, was mit anderen dann vielleicht konkurrieren kann.
Mhm.
Da muss man sich einfach viel Gedanken drum machen, es muss passen zum Kostüm, es muss schon irgendwo aufwendig sein. Aufwendig heißt nicht immer arbeitsintensiv.
Mhm.
Macht es euch so einfach wie möglich, ihr könnt versuchen mit Airbrush, mit Tupfen, sonst irgendwas, ja, mit viel Glitzer, Glitzersteinchen kleben. Es kann alles Mögliche sein. Wir hatten schon Make-up, die haben 2-3 Stunden gedauert, bis alle geschminkt waren. Und wir hatten schon ein Make-up, das war so schnell einfach ins Gesicht getupft und hatte trotzdem eine super Wirkung.
Mhm.
Das war nach einer Stunde fertig.
Nicht zu vergessen, die Besen auf euren Augen.
Genau, das haben wir sowieso immer. Wir haben immer künstliche Wimpern. Ja, das wirkt auf der Bühne halt einfach viel besser, viel ausdrucksstärker.
Das stimmt.
Betont die Augen, betont die Lippen.
Aber das ist dann auch wiederum ein bisschen wichtiger für RKK, sagen wir es mal so.
Ja, das ist auch wichtig für jedes andere Turnier, auf dem man sich misst, denke ich. Hm. Also nicht jeder tanzt RKK, viele nicht. Viele tanzen Freundschaftsturniere, aber möchten ja trotzdem vielleicht einfach gut abschneiden. Ja. Und es ist natürlich auch immer nett, wenn man ein Kompliment bekommt für sein schönes Make-up.
Apropos Turniere, da kommen wir nämlich direkt zur nächsten Frage. Und zwar ist es nämlich, ob Gewinnen oder Spaß im Vordergrund steht. Und das ist eine sehr interessante Frage, weil irgendwo möchte man ja, man nimmt ja an Turnieren teil, um irgendwie etwas mitzunehmen. Also sei es jetzt zum Beispiel eine Connection mit anderen Leuten, eine Connection mit anderen Leuten plus eine Platzierung, eine Connection mit anderen Leuten plus ein Pokal, also mit Treppchenplatz und so weiter und so fort. Und meiner Meinung nach, beziehungsweise ich glaube, da spreche ich auch für viele, jetzt würde jeder andere sagen, ja, natürlich nur zum Spaß, also nur zum Spaß. Ne? Wenn wir gewinnen, dann ist es natürlich was Schönes, aber nein, ich möchte da an der Stelle auch so ein bisschen auf Neudeutsch gesagt real bleiben. Es ist beides. Wer hätte es gedacht? Also natürlich Spaß am Turnier mit den Leuten und auch so ein bisschen, weil eine Platzierung fühlt sich halt schon ziemlich gut an.
Ja, ich denke, das trifft es eigentlich am besten.
Ja.
Man fährt hin und man kann an einem Turnier Spaß haben, wenn die Stimmung gut ist, auch ohne, dass man gewinnt.
Genau.
Also für mich ist Gewinnen auch nicht der erste Platz.
Nee.
Für mich fängt Gewinnen eigentlich so ab dem 5. Platz oder 6. Platz teilweise an, wo man einfach weiß, dass man eine gute Show abgeliefert hat. Natürlich,
richtig.
Es gibt immer irgendwie den einen oder anderen, der mal besser ist oder man hatte auch mal einen schlechten Tag, ja, und auf dem nächsten Turnier sieht man dieselben Gruppen wieder und ist dann,
und man muss halt viel umstellen.
Ja, genau, man ist dann,
einfach
ja,
unsicher.
Man ist manchmal einfach unsicher, das ist ganz normal. Wichtig ist aber dann trotzdem, dass man halt den Spaß hat.
Genau.
Und man kann, wie gesagt, auf einem Turnier, an dem man vielleicht mal nicht so toll abschneidet, wie man sich das jetzt eigentlich erhofft hat, trotzdem super viel Spaß haben.
Genau.
Und man kann auch auf einem Turnier überhaupt keinen Spaß haben, obwohl man eine tolle Platzierung erreicht.
Richtig.
Ich denke, letztendlich ist es einfach, wie ist das Turnier ausgerichtet? Wie ist die Stimmung in der Gruppe? Fühlen wir uns als Gruppe gut? Denken wir, wir haben eine gute Performance abgeliefert? Denken wir, wir haben dem Publikum Freude bereitet mit unserem Tanz? Haben die uns gerne zugeschaut? Und auch wenn man dann selber vielleicht, sag ich mal, nur einen 10. Platz hat, aber das Publikum ist richtig ausgerastet und findet das total geil, was man gemacht hat, dann sind die Punkte nachher gar nicht mehr so wichtig.
Das stimmt.
Und die Platzierung. Und dann ist der Spaß einfach doch im Vordergrund.
Gut, dann haben wir auch die Frage, soweit es geht, ausführlich besprochen. Kommen wir dann nämlich zum nächsten Kriterium.
Und was zwar für ein Kriterium?
Hebungen
und Akrobatik. Du meinst ein Wertungskriterium.
Ja.
Okay, Ja, also wir haben jetzt bereits über das Thema gefachsimpelt, über Kostüm und Make-up. Und was bei uns beispielsweise unfassbar wichtig ist, sind Hebungen und Akrobatik. Da üben wir sehr viel und sehr lange und sehr intensiv dran. Das gilt als kleines Merkmal von den Dance Emotions und das möchten wir natürlich beibehalten. Deshalb ist es uns persönlich immer sehr wichtig, neue, innovative und auch anspruchsvolle Hebungen in unseren Tanz zu implementieren. Was für die Wertungskriterien beispielsweise auch wichtig ist. Man kann einen Tanz machen ganz ohne Hebungen und komplett ohne Akrobatik. Dann bekommt man natürlich keine Punkte da drauf. Man kann auch einen Tanz machen, der nur aus Bodenakrobatik und gar keine Hebefiguren besteht. Da würde es dann so ungefähr einen Punkt drauf geben. Dann gibt es natürlich leichte Hebungen. Eine Hebung fängt da an, wo eine Person den Boden verlässt. Das kann ein einfacher Schultersitzer sein, das kann ein Schultersteher sein, das kann ein Elevator sein, auf Brusthöhe oder mit durchgestreckten Armen. Und das können natürlich tolle Hebefiguren sein, wo man mehrere Leute aufeinander stapelt. Das muss jetzt nicht, wie eben erwähnt, unbedingt ein dreistöckiger Schultersteher sein. Das können auch einfachere Hebefiguren sein, indem beispielsweise eine Person die Schnitte in der Mitte an den Händen hält noch, die beugt sich nach vorne. Und dann landet jemand auf dem Po hinten drauf.
Autsch!
Wichtig ist natürlich auch, wie baue ich das auf? Steht die Hebung sicher oder wackelt die? Die wackelt wesentlich weniger, das können wir auf jeden Fall sagen, wenn man die Leute drauf wirft, die Flyer. Das bedeutet, man muss werfen, die landen einmal und stehen. Mit dem draufheben denkt man erstmal, oh, vielleicht erstmal gucken, ist vielleicht sicherer.
Aber dann wackelt das ganze Konstrukt und dann ist es halt eher anfällig dafür, dass es halt abstürzt und sich jemand beispielsweise verletzt, als wenn man jetzt zum Beispiel einmal hoch, dann wird das kurz stabilisiert und gut ist.
Genau, also in Summe ist es auf jeden Fall von Vorteil, das zu werfen.
Ja.
Also wie stehen die Hebungen? Stehen die sicher? Werden die geworfen? Werden die da drauf gekrüppelt? Ne? Wie sieht das aus? Wie wohl fühlen sich die Leute? Haben die immer noch ihre Mimik in dem Moment unter Kontrolle? Können die immer noch lachen, wenn es gefordert ist in der Choreografie? Brechen die Bases unten drunter beinahe zusammen, weil das so schwer ist, dass sie auch nicht mehr lachen können? Das sind alles Sachen, die sieht man nachher auf der Bühne.
Nee, dann ist Schluss mit lustig.
Genau, dann ist Schluss mit lustig, dann wird nicht mehr gelacht.
Gut, dann haben wir auch das Thema.
Moment, ich habe noch eine Sache,
die natürlich
würde ich gerne dazu sagen. Und zwar, für eine volle Punktzahl, was die Hebung angeht, ist es schon sinnvoll, mindestens drei Leute aufeinander zu stapeln. Wie hoch ich die nachher stapel?
Also willst du einen vierstöckigen machen?
Nein, aber einen mindestens dreistöckigen. Das heißt ja nicht, dass man die Leute stehen lassen muss.
Ah.
Die können natürlich auch sitzen. Also einer kann sitzen und darauf kann noch jemand. Oder die können ein Bein rausgeben und darauf steht dann noch jemand.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich ja definitiv sagen, im Sitzen ist das viel schwieriger, jemanden zu halten, der noch jemanden oben drauf hat, als im Stehen.
Ja, aber wenn man sich das natürlich erstmal nicht traut oder sich da rantasten will, kann man das auch so machen. Und was auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, sind Gruppenhebungen. Man sieht es sehr häufig, dass gewisse Hebegruppen in Tänzen immer aus denselben Personen bestehen. Aber eine komplette Gruppenhebung, wo alle Tänzer und Tänzerinnen drin verbaut sind, die irgendwie ein schönes Bild ergibt für die Choreografie
so
auch.
So eine Pyramide beispielsweise.
Eine Pyramide, wo wirklich mal alle drin sind. Mhm. Oder verschiedene Schulterstände, wo viele Leute oben stehen. Mhm. das wirkt einfach nochmal ganz anders. Und da sieht man auch, dass nicht nur 5 oder 6 Leute der Gruppe sowas können, sondern dass die Gruppe im Allgemeinen stark darin ist. Und dafür würde es dann zum Beispiel auch eine volle Punktzahl geben, was die Hebung angeht.
Gut, okay. Und was meinst du mit dem Thema Choreo und Schrittvielfalt in der Wertung?
Genau, da haben wir ja gerade schon...
Kurzer Disclaimer darauf, das sind unsere Wertungen auf dem Kurfürstencup, wie es bewertet wird. Also jede andere Tanzgruppe bzw. jedes andere Turnier hat ja seine eigenen Kriterien. Aber diejenigen, die zu uns kommen, die können sich dann auf jeden Fall hier schon mal informieren, das, was bei uns auf dem Kurfürstencup bewertet wird, wie bewertet wird und so weiter und so fort.
Genau, halt auch, dass ihr jetzt ein paar Beispiele an die Hand bekommt, wie man das bewerten kann und wie sich halt auch die Punkte zusammensetzen. Genau, wir haben zum Beispiel gerade bei der Choreo auch thematisiert, was habe ich für Hebungen da drin? Passen die Hebungen zur Choreografie? Sind die Schritte vielfältig? Habe ich unterschiedliche Tanzschritte da drin? Oder mache ich 5-mal denselben Schritt immer wieder? Variiere ich nur die Arme? Habe ich in der Choreo unterschiedliche Ebenen, auf denen ich tanze? Tanze ich auf dem Boden einen Teil? Tanze ich im Stehen? Tanze ich auf einer Hebefigur weiter? Mach dann zumindest noch die Armbewegung mit. Das sind verschiedene Ebenen, die man beispielsweise einbauen kann. Von Figuren ganz abgesehen. Ich kann Kreise, Linien, Schrägen, Vauen, Wehen, X, alles Mögliche tanzen. Das macht die Choreo aus. Auch bei der Choreo sehr wichtig ist, die Laufwege beispielsweise in unterschiedliche Positionen. Ist das ein großes Durcheinander, wenn die Position gewechselt wird? Oder habe ich sehr kurze, prägnante Laufwege? Niemand läuft sich im Weg rum. Es sieht gar nicht so gewuselt aus. Das sind Sachen, wo auch ein Trainer, der die Choreo erstellt, beispielsweise darauf achten kann. Mhm. Das kann man natürlich ausprobieren im Training, aber das kann man sich auch vorher schon mal ein bisschen skizzieren. Und dann sieht man ungefähr, was will ich da machen. Das war es eigentlich so jetzt ganz grob mit Choreo und Schrittvielfalt. Dann gibt es aber natürlich auch noch das, was jetzt weniger die Trainer betrifft, sondern vielmehr die Tänzer.
Und zwar die Exaktheit.
Genau, und auch Ausdruck und Temperament.
Also das, was du eigentlich schon von Anfang an die ganze Zeit versuchst, in dich reinzuprügeln, obwohl das noch nicht Thema ist.
Genau. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach. Das, was ich von Anfang an lerne, ist ein Automatismus.
Autismus eigentlich, mehr oder weniger.
Bei mir ist es ein Autismus. Warum ist das so? Wenn ich heute noch Tanzschritte höre, wenn ich heute noch Tanzmusik höre von vor Jahren, dann fallen mir die Tanzschritte unfassbar schnell wieder ein. Mhm. Und für mich gehört zu einem Tanzschritt eben auch die Mimik. Und die ist genauso einstudiert natürlich wie auch der Schritt selbst. Ja, wenn ich mein Bein hebe und lache, ist es was anderes, als wenn ich mein Bein hebe und dabei ganz ernst gucke. Ja, deshalb ist halt auch Ausdruck und Temperament sehr wichtig. Wenn ich Temperament kann ich zum Beispiel umsetzen, indem ich mitrufe, mitsinge in der Musik, indem ich irgendwelche Schreie loslasse. Ha, hu, he, keine Ahnung, irgendwas. Ne?
Hi, ho.
Ja, genau. Ja. Also indem ich halt mitrufe, mitsinge, indem ich auf den Boden stampfe oder klatsche. Das wirkt alles temperamentvoll natürlich. Das ist genauso wie der Gesichtsausdruck.
Und das macht so Bock. Auf dem ersten RKK-Turnier in Neuhäusel war das, glaube ich, sogar gewesen, wo wir den Westerwaldmeister gemacht haben. Das war für alle eine richtige Zitterpartie. Aber man hat wirklich bei unseren Tanzschritten gemerkt, wo es dann so richtig auf dem Boden rumstampfen geht, da hast du wirklich gesehen, wie die Leute dann auch richtig Spaß dabei hatten, so, weil der Boden auch so ein bisschen nachgegeben hat und geklonkt hat, wie sie dann auf dem Boden getrampelt sind. Und das hat dann nochmal so richtig Bock gemacht und gibt dann nochmal so Feuer. Also so richtig Spaß an der Sache.
Genau.
Wenn du so richtig was rauslassen kannst.
Jetzt hast du aber ein Problem manchmal. Du tanzt gerade einen ernsten Part und hast auf einmal richtig Bock. Und das Temperament ist auch da. Aber du musst todesernst gucken, weil das gerade der Tanz verlangt. dann darfst du nicht lachen.
Und ja, das ist dann natürlich
lachen.
Ein Problem.
Du willst lachen, weil es so Spaß macht. Und in dem Moment ist es wichtig, die Mimik im Training anzutrainieren.
Mhm.
Und was ich ganz oft sage, ist, ich möchte nicht hören, ja, auf der Bühne lache ich ja dann. Ja, manchmal, aber das Durchgängige, das 100% auf den Punkt gebrachte, das kann man nur auch wirklich perfekt umsetzen, wenn man es im Training übt.
Das stimmt, das stimmt.
Genau, so ist es auch mit der Exaktheit der Bewegungen. Die darf auch durch das Temperament dann nicht leiden. Also wenn ich, klar, ich kann aufstampfen, aber wenn dann die Choreo verlangt, dass ich meinen Fuß strecke und nicht wie so ein kleiner Clown halt da aufstampfe und rumtrampel.
Schuldig.
Ja, genau. Ich habe dich nicht gemeint.
Nein.
Genau. Dann muss man natürlich auch diese Bewegung 100% durchführen. Das ist genauso wie gestreckte Hände. Das fällt mir oft bei ballettartigen Schritten auf oder generell bei Balletttänzern, dass die Hände so ein bisschen labberig sind. Ja, die sind natürlich da nicht so gestreckt wie im Showtanz, wo es ganz bestimmte Form gibt, wie ich meine Hand halte. Mache ich eine Sternchenhand, mache ich eine Faust, mache ich eine gestreckte Hand, strecke ich den Daumen raus, lege ich den Daumen an oder lege ich den Daumen über meine Hand. Das ist ja beim Showtanz sehr strikt. Beim Ballett hat man andere Handformen, die sind sehr zart, die sind auch sehr weich, aber die Spannung muss trotzdem bis in die Fingerspitzen gehalten werden. Und das sieht man sehr oft, dass dann die Hände irgendwie so nachlabbern bei den Tanzschritten, wie so ein toter Fisch. Und das ist wirklich nicht schön. Also das würde so, ja, unter die Exaktheit der Bewegung mit unterzählen. Genau, jetzt haben wir fast eigentlich alles zumindest grob mal erklärt, was in den Wertungskriterien so drin sein kann.
Ja, sonst schlafen unsere Leute ein.
Genau, auf was man achten kann. Und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel jetzt auch mal zu.
Genau, was also wenn ihr diese Wertungskriterien beherrscht, in euch aufsaugt, absorbiert, dann werden die vollen Punktzahlen aber auch nur hier so wie Money in the Bank werden dann einfach sprießen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Frage, oder? Hauen wir noch eine Frage raus, oder? Ah nee, weißt du, was wir vergessen haben?
Was denn?
Die Playlists.
Ah ja, das sollten wir machen. Wir
sollten ein neues Lied in die Playlist einfügen. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal die Frage bekommen, wo finden wir denn die Playlist? Ich finde sie nicht auf Spotify. Ganz einfach. Und zwar Dance Emotions, also alles zusammengeschrieben, dann mit einem Strich. Hashtag tanz mal drüber nach.
Was für ein Strich?
Ein Strich, ein Seitstrich, ein Strich.
Ein Slash, ein Unterstrich,
Nein.
ein Bindestrich.
Ein Bindestrich.
Ah, ein Bindestrich.
Also mit einem Bindestrich. Und ich würde sagen, Schatz, fang du doch mal an. Welches Lied haust du in die Playlist? Wir machen sogar heute zwei Lieder, weil wir nämlich keinen Gast am Start haben.
Ja, ich packe in die Playlist Viva Las Vegas von Elvis Presley. Und Pokerface von Lady Gaga in Anlehnung an unseren Viva Las Vegas Tanz.
Und ich bin da so ein bisschen klassischer unterwegs. Ich nehme jetzt auch zwei Lieder in die Playlist. Und zwar ist das einmal Turn the Page von Metallica, eine wunderschöne Ballade, weniger rockig beziehungsweise weniger mit Screaming und dieses Metal-Aspektige, eher so etwas Ruhiges, wo man halt wirklich schön abends beispielsweise auch auf dem Motorrad sitzen kann und einfach die Landschaft genießen kann. Und das ist einfach ein wunderschönes Lied, muss man sich auf jeden Fall mal geben. Und das zweite Lied ist das komplette Gegenteil davon. Und zwar ist das Dicht im Flieger, ein Harris und Ford Remix von Julian Sommer. Das, ihr kennt ja alle wahrscheinlich dieses Ja, ja, ich sitze schon wieder dicht in dem Flieger, aber das als Hardstyle-Version. Gut, kommen wir zur nächsten Frage und zwar direkt an meine liebreizende, wunderschöne Frau.
Hör auf zu schleimen.
Ja, gut, okay. Du kochst nachher aber trotzdem, oder? Oder muss ich?
Ich koch schon.
Okay, alles klar. Und zwar das Thema Hashtag tanz mal drüber nach. Wir haben ja schon in der ersten Folge darüber gesprochen. Und ich finde, das ist halt auch ein ziemlich wichtiger Teil bei den Dance Emotions. Was hältst du denn davon?
ich glaube, ich habe schon relativ viel dazu gesagt. Tanz mal drüber nach ist mir ein echtes Herzensanliegen. Ich freue mich jedes Mal über befreundete Tanzgruppen. Ich freue mich so über allen Zuspruch. Es macht so viel mehr Spaß, seit ganz viele Tanzgruppen dieses Mindset haben und den Spirit dahinter teilen. Das erwärmt einfach mein Herz. Ich liebe es. Es macht auf den Turnieren so viel mehr Spaß, gemeinsam mit euch zu feiern, anstatt euch als böse Konkurrent zu betrachten. Es ist einfach total schön. Ich liebe es, Komplimente an euer tolles Make-up oder an eure schönen Kostüme zu verteilen oder euch zu sagen, wie toll euer Tanz war, wenn er mir wirklich gefallen hat. Dass man das machen kann, ohne komisch angeguckt zu werden, ist super. Und ich denke, das tut uns allen insgesamt sehr, sehr gut.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich kräftige Aussage, eine ziemlich starke Aussage. Und jetzt seid ihr live mit dabei. Wir wollten eigentlich nur eine Frage beantworten, aber jetzt kamen auf Instagram tatsächlich noch ein paar rein. Also ein paar, wirklich nur zwei. Aber naja, gut, okay. Kann man ja auch auf jeden Fall mal erwähnen. Und zwar habe ich nämlich eine Frage gemacht, beziehungsweise einen Post. Habt ihr Fragen an uns, sowohl tänzerisch als auch privat? Stellt sie uns gerne auf Telonym, Link im Bio oder hier. Und da hat Lea geschrieben, zum einen, was arbeitet ihr? Ja, wie schon in der Folge erwähnt, ich bin Physiotherapeut.
Ja, ich studiere noch Lehramt und mache gerade meinen Masterabschluss. Und arbeite nebenbei im Statistischen Landesamt in Rheinland-Pfalz in Bad Ems. Und das ist ein sehr, sehr toller Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin Schreibtischtäter. Umso lieber ist es dann für mich, wenn ich dann nachmittags oder abends ins Training fahren kann und mich dann auch noch mal ein bisschen bewege und nicht nur vorm PC hocke.
Ja, das stimmt auch wieder. Und die zweite Frage ist persönlich an mich gerichtet. Wo hast du deine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht? Naja, eigentlich ganz einfach erklärt. In der Ludwig-Fresenius-Schule in Koblenz-Mosel-Weiß. Muss ich auch sagen, bin auch echt dankbar, dass ich diese Ausbildung dort machen durfte. Es war schon eine sehr anstrengende Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also der Job als Physiotherapeut, auch egal wie stressig er erscheinen mag, er ist doch schon sehr cool, wirklich sehr, sehr cool.
Und er ist wirklich, wirklich praktisch. Also für mich, aber auch für all unsere Mittänzer ist er wirklich, wirklich praktisch.
Ja, meine Frau profitiert nämlich immer davon, dass ich sie massiere, weil wir Physiotherapeuten nämlich gerne darauf reduziert werden.
Das stimmt überhaupt nicht. Du hast mir auch schon gute Übungen gezeigt.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Gut, und an der Stelle würde ich sagen, die nächsten Fragen, die noch reinkommen, die machen wir dann das nächste Mal. Ja, vielen Dank, mein Schatz, dass du heute dich mit mir hier hingesetzt hast und wir beide so quasi einen Monolithenmonolog gemacht haben.
Okay.
Okay, dann bedanken wir uns bei den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja auch heute mal wieder eingeschaltet haben beim Hashtag Tanz mal drüber nach. Und ja, bis denne dann.
Ciao.
Outtakes. Entbindungsstrich.
Gut.
oh Gott. Das schneiden wir raus.
Der war schrecklich.
Der war echt scheiße.